Anna-Lucia Richter, ganz herzlichen Dank, dass dieses Interview hier jetzt stattfinden kann, dass wir uns treffen konnten, dass Sie in Köln sind. Sie sind zwar Kölnerin, aber wohnen in der Nähe, nicht mehr in Köln selbst. Sie hatten gestern ein großes Familienfest. Hat denn Ihre hochmusikalische Familie da auch aktiv mitgewirkt? Haben Sie gesungen?
Naja, das war eigentlich jetzt meine Wahlfamilie sozusagen. Also nicht meine direkte Familie, sondern meine allerbesten Freunde, die ich quasi schon zur Familie zähle. Die sind aber auch sehr musikalisch, aber ich durfte dieses Mal einfach nur dabei sein, während die dann alle Musik gemacht haben. Und ich habe mich dann nur so um circa 25 Kinder gekümmert in der Zeit.
Also auch das machen Sie. Mit Gustav Mahlers Wunderhornliedern, begleitet vom Chamber Orchestra of Europe in der Kölner Philharmonie im Juni 2019. Da habe ich Sie erstmals live gehört. In diesem Jahr sind Sie in Köln, aber nicht mehr auf Mahler, sondern eher auf Mozart abonniert. In der Neuproduktion von Mozarts Idomeneo in der Kölner Oper im Februar war Premiere. Da haben Sie die große Partie des Idamante übernommen. Und im nächsten Gürzenich-Abo-Konzert im Mai sind Sie Solistin in der Konzertarie Chio mi scordidite für Sopran, Klavier und Orchester KV 504. Entwickeln Sie sich gerade zur Mozart-Expertin?
Das würde ich, glaube ich, nicht behaupten, aber Mozart ist natürlich einfach Kernrepertoire für jeden klassischen Sänger. Das gehört einfach dazu. Ist auch sehr gesund, sich damit zu beschäftigen, denn ich würde behaupten, das ist eines der technisch anspruchsvollsten Stücke, also das Chio mi scordidite, aber auch ganz grundsätzlich Mozart zu singen, ist wahnsinnig anspruchsvoll. Man kann nichts verstecken und man muss dementsprechend wirklich technisch sehr, sehr sauber arbeiten. Und das ist einfach sehr gesund, wenn man sich da stimmlich immer wieder darum kümmert.
Mozart gilt ja auch als ein Meister der Psychologie, vertrackter Gefühlsverwirrungen in unerwarteten Begegnungen und Wendungen. Lernt man beim Erarbeiten von Mozart-Rollen oder Konzertarien auch sich selbst ein bisschen besser kennen oder verstehen?
Ich glaube, das gilt für alle Opernpartien. Egal, ob das Mozart ist oder Strauss oder Händel. Man muss sich ja immer mit seiner eigenen Persönlichkeit auseinandersetzen, wenn man neue Charaktere kennenlernt, die man dann darstellt als Rolle. Und ich meine, jeder Schauspieler wird das wahrscheinlich auch unterschreiben, dass immer ein kleines Stück von der eigenen Person in der Rolle ist, die man spielt, weil man ja die Wahrnehmung nutzen muss, die man als Eigenperson hat, um sich dann in die Rolle hineinzuversetzen. Und dementsprechend ist das immer ein Prozess, in die Rollen hineinzuwachsen. Und ob das nun bei Mozarts Idamante ist oder jetzt bereite ich mich gerade auf Strauss' Komponist aus Ariadne auf Naxos vor, das sind alles Prozesse in der Rollenfindung, die man durchläuft und die schon sehr psychologisch auch sind.
Der Idamante war ja jetzt auch eine Hosenrolle in diesem Fall, ursprünglich eine Kastratenrolle, dann eine Tenorpartie, aber jetzt haben Sie sozusagen Ihre Stimme einem jugendlichen Mann geliehen. Wie war denn das?
Ich liebe es mittlerweile, Hosenrollen zu singen. Mir macht das riesigen Spaß. Und das gehört natürlich zum Mezzosopran-Dasein dazu, dass man immer wieder Hosenrollen darstellt. Für mich ist das dementsprechend noch relativ neu, weil ich ja erst vor 3,5 Jahren den Fachwechsel zum Mezzosopran gemacht habe. Und davor war ich Sopran und war immer ätherischer Engel oder unschuldiges Mädchen.
Jetzt eben mal das Männliche.
Ja. Nein, und das macht mir sehr, sehr großen Spaß. Erstens ist es sehr körperlich. Jungs und junge Männer darzustellen, ist meistens sehr viel mehr mit Bewegung, mit Erdung verbunden. Und nicht so elegant und man hat dadurch sehr viel mehr Möglichkeiten, sich körperlich auch darzustellen. Und mir tut das zum Singen auch sehr gut, weil ich dadurch eben grundsätzlich auch sängerisch geerdeter bin. Und ich finde ehrlich gesagt auch, dass Hosenrollen oft charakteristisch sehr viel vielseitiger sind als dieses Abziehbild des schönen Mädchens und der ätherischen, puren Frau.
Oder der verruchten Frau.
Oder der verruchten Frau, aber die Verruchten werden dann meistens doch schon eher von dramatisch Sopran oder auch wieder von Mezzosopran dargestellt. Also eine Carmen zum Beispiel ist dann auch wieder ein Mezzo. Ja. Von daher ist man, glaube ich, als Mezzosopran schon vielseitiger in den Rollen. Und ich hatte das Glück, dass meine erste Hosenrolle der Hänsel in Hänsel und Gretel war. Das heißt, ich habe so ungefähr mit einem 12-Jährigen gestartet. Bin dann zum 16-Jährigen Sesto in Cesare bei Händel übergegangen und jetzt dann der Idamante, den ich so als 19-, 20-Jährigen für mich selber irgendwie eingestuft habe.
Spannend. Der Cesare in Egitto, der war ja auch in Köln letztes Jahr. Gehen wir zu der Konzertarie Chiomiscordi di te, der erste Teil einer zweigeteilten Konzertarie. Den hat Mozart ja so überschrieben und komponiert hat er diese Arie ja für seine geliebte Diva Nancy Storace als Abschiedsarie aus Wien. Sie war nämlich seine Susanna bei der Wiener Figaro-Aufführung, will aber wieder nach London zurück. Was komponiert denn Mozart ihr zum Abschied? Ich glaube, der Klavierpacht, den hat er sich selbst in die Hände geschrieben.
Das ist gut möglich, ja. Und es ist eine wirklich sehr spannende Konzertarie, weil sie eben auch so im Zwischenfach des eher tiefen Soprans oder hohen Mezzosoprans liegt. Man muss dazu auch wissen, dass es die Bezeichnung Mezzosopran bei Mozart noch gar nicht gab. Also das ist das jüngste der Stimmfächer und bis Schubert-Zeiten eigentlich kannte man diese Bezeichnung nicht. Dementsprechend steht da überall Sopran dran. Ich glaube, dass eben bei Nancy Storace auch Sopran drin war und nicht nur dran stand. Aber es ist eben so eine Übergangslage. Die Arie geht bis zum tiefen G runter, aber auch bis zum hohen B rauf. Und deswegen hat man da ordentlich zu tun.
Ja, und so ein bisschen hat ja Mozart auch da reinkomponiert, was er ihr gerne auf die Zunge legen wollte. Also so einfach kann doch ein Abschied gar nicht sein.
Ja, es gibt auch diese Legende, ich meine, das war bei der Arie, dass er ihr schon sehr lange versprochen hatte, eine Konzertarie für sie zu schreiben, das aber immer nicht geschafft hat, keine Zeit hatte und dann hat er sie besucht. Und daraufhin hat sie ihn in das Gartenhäuschen hinten in ihrem Garten eingesperrt und hat gesagt, sie lässt ihn erst wieder raus, wenn er die Arie fertig geschrieben hat.
Sie werden mit Pianist Amiel Buschakewitz auftreten. Mit ihm haben Sie auch letztes Jahr einen Liederabend in der Kölner Philharmonie gemacht. Ist das Ihr Begleiter?
Ja, wir sind ein festes Liedduo und treten sehr viel gemeinsam auf. Also mittlerweile mache ich eigentlich alle meine Liederabende entweder mit Amiel Buschakewitz oder mit Gerold Huber. Und in dem Zusammenhang durfte ich Empfehlungen aussprechen, wer Klavier spielen soll. Und es war mir wichtig, dass das jemand ist, der Liedbegleitung kann und nicht Orchesterklavier grundsätzlich spielt. Das wäre die andere Möglichkeit der Besetzung gewesen, dass man jemanden nimmt, der oft im Orchester auch Klavier spielt. Aber in dem Zusammenhang ist es eigentlich ja ein Solopart, der gleichzeitig mit dem Orchester auch die Stimme begleitet. Und das ist schon eine Herausforderung, weil der Pianist in beide Richtungen flexibel sein muss. Er muss mit dem Orchester spielen, aber er muss auch mit dem Gesang spielen. Und darum war es mir wichtig, dass ich das mit Amiel machen kann. Außerdem ist es sehr praktisch, weil wir einige Tage später einen Liederabend in Madrid zusammen machen und dann können wir parallel für beides proben.
Ja, man muss gucken, wie man alles immer zusammenbringt. Mozart klingt ja angeblich leicht, ist aber trotzdem enorm schwer, wie Sie eben schon angedeutet haben, schwer zu singen. Warum?
Das ist genau dieser Punkt. Mozart klingt so leicht. Ich sage immer, das klingt fast nackt, weil man kann nichts verstecken. Es muss alles so selbstverständlich wirken. Da ist kein fettes Orchester drunter, was mal etwas überdeckt oder dass man einfach eine Stelle laut singen kann und dann ist es beeindruckend und passt schon sozusagen. Sondern bei Mozart muss wirklich jeder Ton sitzen, weil man sofort hört, wenn etwas nicht sitzt. Man muss sehr gut mit dem Vibrato umgehen. Ein zu großes Vibrato kann Mozart zerstören und ein blockiertes Vibrato kann die Stimme zerstören. Und von daher, es ist immer eine Gratwanderung und Mozart war einfach so genial und hatte so die Musik für sich absolut im Kopf, dass ihm, glaube ich, es eigentlich ziemlich egal war, ob das schwer zu singen ist oder nicht. Der hat nicht Rücksicht auf Sänger als Menschen genommen, sondern der hatte die absolute Musik im Kopf. Und es war ihm dann nicht wichtig, ob das jetzt rein menschlich machbar ist oder nicht.
Die Kunst steht im Vordergrund. Wie wichtig ist denn eigentlich für Sie die eigenständige Repertoirewahl? Oder muss man sich als aufstrebende Solistin danach richten, was gefragt wird? Wie war das denn bei Ihnen, als Sie anfingen, die Konzertpodien und Opernbühnen zu erobern? Was war da Ihr Einstiegsrepertoire?
Ja, das war tatsächlich einer der Hauptgründe, warum ich als junge Sängerin für mich festgelegt hatte, nicht in ein Opernensemble zu gehen. Also ich hätte schon während des Studiums und auch danach diverse Gelegenheiten gehabt, in gute Opernensembles zu kommen und habe mich aber bewusst dagegen entschieden, weil ich nicht die Gefahr eingehen wollte, dass jemand anders bestimmt, was ich für ein Repertoire singen soll. Denn dann ist man ja darauf angewiesen, dass derjenige wirklich Ahnung hat von dem, was er tut. Und es gibt natürlich Intendanten an Opernhäusern, die das fantastisch können, aber leider gibt es auch einige, die das nicht können. Und wo dann die Gefahr, verheizt zu werden als junge Sängerin, wirklich immens ist. Und dieses Risiko wollte ich nicht eingehen.
Was war denn dann Ihr Einstiegsrepertoire?
Ich hatte dann das große Glück, dass ich Ende meines Studiums und kurz danach sehr regelmäßig in Düsseldorf am Opernhaus als Gast kleine Partien singen durfte. Ein wahnsinniger Luxus, denn die hätten das mit Sicherheit günstiger aus dem Opernstudio oder aus dem Ensemble besetzen können. Sie hatten mich damals eben auch gefragt, ob ich ins Ensemble komme. Und als ich abgelehnt habe, war das sozusagen der Deal. Dann durfte ich schon während des Studiums dort Sandmännchen und Taumännchen und Barbarina und später Zerlina singen. Also das war so meine Einstiegsdroge in die Oper. Und dann wirklich handverlesen. Eine der wichtigsten Opernpartien meiner ersten Jahre war Monteverdis Euridice und La Musica in Orfeo, wo ich dann mit Sascha Walz in einer ganz fantastischen Produktion eigentlich durch ganz Europa tingeln durfte. Also wir haben das in Amsterdam am Dutch National Opera House, wir haben das in Berlin an der Staatsoper gemacht, wir waren in Baden-Baden, in Bergen, in Luxemburg, in Lille, also an vielen, vielen Häusern. Und das war für mich perfekt, weil ich mit erfahrenen und wirklich fantastischen Sängern zusammen auf der Bühne stehen durfte, meine eigene Partie aber überschaubar war und mir einfach sehr, sehr gut lag und ich diese Welt aus sicherer Position erkunden konnte.
Kein schlechter Anfang, denn auf der Opernbühne lauern ja auch Gefahren. Ich habe mal was von einem kleinen Bühnenunfall gehört.
Och, das gehört dazu, da gibt es diverse. Nein, jetzt zuletzt hatte ich tatsächlich einen kleineren Bühnenunfall während des Idomeneus in der Probenzeit, weil es eine nicht angekündigte Stuntprobe gab und ich einfach nicht aufgewärmt war. Und der Regisseur dann sagte, so und heute stürzt du von diesem 3-Meter-Felsen hinunter.
Oh, wie ohne doppelten Boden einfach runterstürzen.
Ja, das Problem war eben, dass ich das technisch nicht wusste, wie ich das umsetzen kann und auch keinen Stunt. Also normalerweise hat man immer einen Stunt-Coach an der Seite, der es dann beibringt, aber weil das irgendwie spontan war, gab es den nicht. Und da habe ich mir dann leider eine Muskelzerrung am Oberschenkel zugezogen. Nicht weiter schlimm, sowas kommt aber einfach immer wieder vor. Man hat halt doch relativ viel Action auf der Bühne.
Man hat es nicht gemerkt, ich war ja in der Premiere, das haben Sie sehr, sehr gut überspielt. Ihre Familie ist ja seit Generationen mit Musikprofis gesegnet. Ihre Mutter ist Gesangspädagogin, aber mit Regina Richter von der Oper Köln, da sind Sie nicht verwandt.
Nein, tatsächlich nicht. Das ist auch sehr lustig, weil das natürlich immer wieder gedacht wird. Und da wir auch im gleichen Fach singen, haben wir teilweise auch die gleiche Garderobe in der Kölner Oper. Und dann steht da Anna Lucia Richter, Regina Richter. Auch in manchen Tagesplänen kann das zu Verwirrung führen, wenn dann da Maskenzeit Richter steht und wir nicht wissen, wer von uns gemeint ist.
Ihr Bruder ist Kontrabassist, Onkel, Tanten, jeder spielt ein Instrument. Wann wussten Sie, dass Sie Sängerin werden wollten?
Ja, das ist tatsächlich in der Familie schon mindestens bis zu meinem Urgroßvater verbreitet, dass jeder Musiker war. Und in meinem Stammbaum steht auch Felix Mendelssohn Bartholdy drin. Das heißt, es geht noch ein paar Jahre weiter. Ich habe das auch schon wahnsinnig früh, ich habe mit 4 Jahren das erste Mal gesagt, dass ich Sängerin werden will.
Oh.
Das war für mich dann einfach klar. Ich habe halt einfach schon immer wahnsinnig gern gesungen und war immer schon so eine Rampensau.
Ja, das muss man ja auch sein.
Aber natürlich wusste ich damals noch nicht wirklich, auf was ich mich dann einlasse eigentlich. Und hatte schon auch noch einen Plan B und C ungefähr, bis ich 16 war. Aber
was war denn der Plan B oder C?
Ich wollte eigentlich immer noch Journalismus und Germanistik studieren, beziehungsweise Literatur, weil mich das wahnsinnig interessiert hat. Und konnte mir auch vorstellen, in Richtung Lektorat zu gehen. Das wären so meine anderen Ideen gewesen.
Aber auch schon sehr, sehr konkret, ne? Lektorat, also mit Literatur dann sozusagen in die Bücherwelt einzusteigen, der Literaten. Dann ist es aber doch die Musik geworden und Ihr Vater wird sich vielleicht im Mai freuen, denn er ist im Gürznich-Orchester Geiger. Wird er denn dann auch dabei sein?
Ja, natürlich. Das ist immer eine der größten Freuden, wenn ich in Köln singe, dass er dann im Orchester mitspielt. Beim Idomeneo war er auch dabei und das ist dann immer sehr schön, wenn wir zwischendurch uns mal zwischen Graben bzw. Bühne Blicke hin und her werfen können.
Und wahrscheinlich hat er oh geschrien, als Sie von dem Felsen stürzen mussten.
Da war er Gott sei Dank nicht dabei. Das war eine Probe mit Klavier.
Na, okay. Sie sind Kölnerin und haben bereits im Kölner Domchor gesungen. War denn dieser Chor auch eine wichtige Karrierevorleistung? Was hat Sie im Laufe Ihrer Karriere überhaupt bei der Stange gehalten?
Ja, also die Zeit im Mädchenchor am Kölner Dom war die absolute Grundsteinlegung meiner musikalischen Basics. Da habe ich gelernt, vom Blatt zu singen. Da habe ich dann ja jeden zweiten Sonntag im Kölner Dom gesungen und das war immer neues Repertoire. Das heißt, wir haben auch einfach sehr schnell neue Stücke gelernt. Und ich durfte auch schon ziemlich früh, ungefähr seit ich 12 war, die kleinen Soli übernehmen, die so angefallen sind. Und die wurden auch meist sehr kurzfristig erst verteilt. Manchmal erst am Sonntag vor der Messe wurde gesagt, heute singst du. Und das war einfach ein ganz, ganz wichtiges Training für mich. Auch einfach dieses Auftrittstraining, wie verhalte ich mich auf einer Bühne. Ich habe auch schon eben als Kind die ganzen Kinderrollen in der Kölner Oper gesungen. Also jetzt während des Idomeneos haben wir ein Foto gefunden, wo ich als Rosenkavalier Waisenmädchen vor 22 Jahren schon in der Kölner Oper gesungen habe. Und das war eine der letzten Kinderrollen. Habe ich jetzt wahrscheinlich meine 25 Jahre an der Kölner Oper schon voll.
Ja, jetzt muss ich auch fragen, wie alt sind Sie?
Das fragt man doch keine Dame.
Ich weiß.
Aber es steht sowieso überall im Internet, wen es interessiert.
Gut, dann verweisen wir darauf. Der Wechsel vom Sopran ins Mezzofach, also Sängerstimmen reifen ja überhaupt, aber der kam ja jetzt sehr früh schon. Was hat es für Gründe gehabt?
Ja, früh oder spät? Ich glaube eher spät. Also es gibt natürlich viele Sänger, die während des Studiums mit Anfang, Mitte 20 das Fach nochmal vom Lehrer neu festgelegt bekommen. Und bei mir war es aber eben so, dass ich ja schon mit 9 Jahren quasi professionell gesungen habe. Und da wurde schon festgelegt, du bist Sopran. Aber die Stimme wächst erst mit Ende 20 aus. Das ist eins der letzten Organe sozusagen im Körper, das erwachsen wird. Erst mit Ende 20. Und da habe ich dann dementsprechend ja schon 20 Jahre gesungen. Und es war eben schon festgelegt, dass ich Sopran bin. Ich hatte aber eigentlich erst ein halbes Instrument. Und die Stimme ist dann in der Zeit noch so überflexibel, wie man das vielleicht kennt von Kindern, die Ewigkeiten im Spagat auf dem Boden sitzen können. Und wenn sie dann älter werden, dann sitzen sie nicht mehr so lange freiwillig im Spagat. Und so ist es bei der Stimme auch. Die dehnt sich dann weniger oder zeigt eindeutiger, was ihr liegt und was ihr eben nicht so liegt. Und ich habe schon mit 13, 14 in meinem Stimmbruch, der ja bei Frauen schon auch existiert, aber unauffälliger ist als bei den Männern, gemerkt, dass ich gerne in der Mittellage gesungen habe und dass irgendwie diese tiefe Erdung mir Spaß gemacht hat. Aber ich hatte eben so eine flexible Höhe und im Chor wurden gute Soprane dringend gebraucht und deswegen habe ich weiter Sopran gesungen. Und dann ging schon während des Studiums die Karriere so schnell los und ich war dann schon in einer der besten Agenturen Europas, dass alle gesagt haben, never change a running system, wenn es doch läuft. Mhm. Und mit den Jahren habe ich aber gemerkt, dass ich immer mehr so mein altes Ich kopieren musste und eigentlich nicht mehr ich selber sein konnte. Also ich habe immer weiter die Anfang 20-Jährige gespielt, wurde dann aber 30 und ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt damit. Die Vorstellung, noch die nächsten 30 Jahre nicht ich sein zu dürfen, wurde mir immer unangenehmer. Ganz abgesehen davon, dass ich auch den Eindruck hatte, dass es immer mehr mit Opfern verbunden ist, dass ich das Publikum nicht mehr erreiche und nicht mehr berühren kann, weil ich nicht mehr authentisch sein kann. Und als dann Corona kam und ich dann eben plötzlich so viel Zeit hatte, war das für mich der Zeitpunkt zu sagen, jetzt experimentiere ich und wirklich baue nochmal meine Stimme wie so ein Radio auseinander und schaue, was dann, wenn ich es zusammenbaue, da rauskommt. Und da war dann ziemlich schnell klar, die Reise geht Richtung Mezzosopran.
Das haben Sie dann auch mit einem Coach gemacht oder mit einer Gesangslehrerin oder einem Gesangslehrer?
Genau, ich habe dann meine jetzige Gesangslehrerin aus Israel, die Tamar Rachum, kennengelernt und die ist darauf auch so ein bisschen spezialisiert. Die hat schon mehrere Sänger betreut, die in laufender Karriere einen Fachwechsel gemacht haben. Und also sie war da wirklich ein bisschen auch mein rettender Engel. Alleine hätte ich das nicht geschafft.
Der Sprung auf die Opernbühne heißt ja auch immer, mit Regisseurinnen und Regisseuren klarzukommen. Zuletzt mit Floris Fischer, der ja als ein harter Hund im Umgang gilt. Wie gehen Sie denn damit um, wenn szenischer Druck entsteht? Und Ida Mante ist ja auch eine Riesenpartie gewesen, anders als die Partie des Sestus in Händels Cesare in Egitto letztes Jahr. Wie gehen Sie damit um, wenn so ein Druck entsteht?
Naja, die Partien sind schon beide sehr groß. Der Sesto ist auch sehr herausfordernd, ist aber von der Partie her etwas durchschaubarer, weil er mehr im Mezzosopran-Fach wirklich liegt, während man bei dem Ida Mante sehr viel stärker merkt, dass es eigentlich für einen Kastraten geschrieben wurde. Und dementsprechend als Frau, egal ob man Sopran oder Mezzosopran ist, einfach seine Tücken hat, erfüllt zu werden. Und das schlägt sich auch im Szenischen natürlich nieder, weil das die ganze Zeit so ein Zwitter-Dasein ist. Und das ist schon sehr vom Regisseur abhängig, in welche Richtung sich das dann entwickeln kann. Für mich ist es grundsätzlich mit Regisseuren sehr wichtig, frühzeitig im Gespräch zu sein. Am liebsten telefoniere ich mit denen schon, bevor die Proben losgehen, weil ich mir ja die Partie alleine zu Hause erarbeite. Wenn ich sie auswendig lerne, bekomme ich ja schon ein Bild von der Figur in meinem Kopf, wie ich mir die vorstelle. Und das ist natürlich manchmal sehr herausfordernd, wenn dann dieses Bild nicht mit der Vorstellung des Regisseurs übereinstimmt und man merkt am Tag des Konzeptionsgesprächs, wir haben völlig unterschiedliche Ansichten. Also für mich ist das Zauberwort in dem Zusammenhang wirklich Vorbereitung, weil ich habe eigentlich noch keinen Regisseur erlebt, der nicht bereit ist, in den Diskurs zu gehen, wenn er merkt, dass man sich wirklich Gedanken gemacht hat und nicht nur irgendeine andere Inszenierung kopiert oder irgendeinen Kollegen kopiert, sondern sich wirklich selber überlegt hat, was man wie und warum machen will. Und dann kann man ins Gespräch meistens gehen und Dinge besprechen.
Wer führt denn in Strauss Ariadne Regie?
Also ich singe das in Venedig und das gab schon eine Inszenierung davon in Bologna, die in Corona-Zeiten entstanden ist und dementsprechend mit 2 Meter Abständen gearbeitet hat. Und jetzt wird dann diese Inszenierung sozusagen nur noch einmal angepasst, nicht neu entwickelt.
Aber der Regisseur wird doch dabei sein, oder?
Ich glaube nicht. Also bei Übernahmen sind das oft dann nur die Regieassistenten oder Regieassistenzen vom Opernhaus, die dann dafür zuständig sind. Also von daher bin ich sehr gespannt, wie viele Freiheiten ich da habe.
Was wäre denn Ihr derzeitiges Wunschrepertoire, wenn Sie eine Wahlmöglichkeit hätten, sich etwas zu wünschen, eine Partie oder ein Stück? Was wäre das denn? Was wäre Ihr Traum?
Also es gibt eigentlich 3, die so meine Top 3 sind für die nächsten Jahre. Ich möchte wahnsinnig gerne den Rosenkavalier Octavian singen. Der wäre eigentlich von der Reihenfolge her auch vor dem Ariadne-Komponisten dran gewesen, wenn man sich das jetzt so stimmlich anschaut. Aber da muss man halt sozusagen nehmen, was zuerst kommt. Also von daher, wenn ich jetzt den Komponisten gesungen habe, dann macht es auch einfach Sinn, möglichst bald auch den Octavian zu singen, weil die beiden Partien sind so Zwillinge irgendwie. Und dann träume ich natürlich auch von einer Carmen. Einmal keine Hosenrolle, sondern eine verruchte Frau zu singen. Da hätte ich sehr viel Freude dran. Und eine Cenerentola wäre toll. Also ich liebe Koloraturen singen und ich liebe dieses Rossini-Fach. Und also in diese Richtung möchte ich mich gerne auch noch weiterentwickeln.
Ja, ganz herzlichen Dank. Habe ich irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht.